Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host dieser Sendung. Für die heutige Folge haben wir jetzt einen dritten Take, und zwar der Gast, Jonathan Hildebrand. Er ist im Corpoversum für seine App Corponect sehr, sehr bekannt. Er ist Geschäftsführer und Gründer der Connect GmbH und er ist Core-Student bzw. Weinheimer. Sein Bund ist das Core Franconia Darmstadt. Das haben wir in unserer Sendung mittlerweile auch kennengelernt. Unser lieber Gast, der Chris Beisch, ist dort ein Chorbruder von Jonathan, und der Onkel von Tatjana ist dort ebenfalls Chorbruder. Jonathan, schön, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr schön, dass das endlich geklappt hat. Sollen wir mal ein bisschen über aktuellen Gossip sprechen?
Ja, bin gespannt, ob ich da so bestens informiert bin, aber ja, hau mal raus.
Ja, was hast du denn so mitbekommen in letzter Zeit?
Naja, die Sache mit Thuringia, die wird wahrscheinlich jeder mitbekommen. Lief ja auch über unsere Plattform so ein bisschen, also bei Corponect und so und Corconnect. Ja, das ist schon unschön, ne?
Ja, es ist schon eine krasse Situation, die da passiert ist. Aber was ich heftig auch fand, war die Kreativität der Corpus. Ich habe selten so einen Meme-Storm miterlebt, wie zu dem Ereignis, aber auch wirklich lustige, gute Memes, die dabei rumgekommen sind. Hast du die auch gesehen?
Ja, auf Fuchsnull gab es da ein bisschen was, ne? Und auf, weiß nicht, ob ihr auch was gemacht habt bei Corpomin. Ja, wobei es ist halt immer die Grenze, die, ich meine, so richtig lustig ist es ja dann nur doch nicht, aber das heißt ja jetzt nicht, dass man, also na gut, wenn da Memes drüber gemacht wird, jetzt werden über alles Memes gemacht, über lustige und unlustige Sachen. Also.
Nee, wir haben uns bei Corpomin, haben wir uns bewusst rausgehalten, wir haben extra nichts rausgehauen. Wir gehen ja nicht auf einzelne Bünde. Aber es wäre auch ja zu klar gewesen in dem Fall, finde ich.
Ja.
Hast du auch diese geleakten Papers gesehen, wo dann drin stand, dass es da auch einen alten Herrn gab, der in der Stadt unterwegs war und dann zur Ausnüchterung ADH gegangen ist, und dann hat das dann dieser Hausbauverein mitbekommen und den Arm dann mit Polizeigewalt entfernen lassen?
Ja, habe ich auch gelesen. Habe ich auch gelesen, ja. Wobei noch dazu, ich weiß jetzt gar nicht, wie und wo das jetzt geleakt wurde oder so, oder ob das, das glaube ich jetzt nicht, aber ob das so ein bisschen auch bewusst eine öffentliche Stellungnahme war, weil die Gegenseite, die Gegendarstellung kurz gelesen, und da stand ja dann auch irgendwie drin, ja, ich weiß jetzt nicht, warum sie das veröffentlichen. Also das klang ja so, als wäre das veröffentlicht worden und nicht geleakt worden, aber ja.
Ja, ich kann nicht schlecht beurteilen. Ich bin da nicht involviert. Ich meine, es ist ja jetzt auch ein laufender Rechtsstreit, der da mit drin ist.
Auf alle Fälle hoffe ich und glaube ich kaum, dass die damit durchkommen. Also da müsste die Satzung schon sehr schlecht konstruiert worden sein, weil es geht ja immer auch um die Mindestanzahl, ne? Ich meine, wenn du wirklich keine Mindestanzahl der Teilnehmer in deine Satzung reinschreibst für den Hausbauverein, das ist natürlich schon mordsgefährlich, weil dann kann sowas schon passieren, wobei du dann ja auch wiederum, selbst wenn die sich nur zu vier treffen und selbst wenn das satzungsgemäß wäre, müssten die ja wieder auch darstellen, dass satzungskonform fristgerecht alle eingeladen wurden, und das ist ja, glaube ich, bestimmt nicht passiert, sonst wäre es natürlich schon krass. Also je nachdem, wie die Fristen sind und so, ne? Aber ich bin halt kein Jurist, ne? Aber ich hoffe auf alle Fälle, dass die nicht damit durchkommen. Ich kann es mir auch kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Aber da müssten schon sehr viele Fehler dann gemacht worden sein und diese Fehler dann dreist ausgenutzt worden. Ja,
also die Sache ist halt, bei einer Mitgliederversammlung kannst du, glaube ich, also ich bin auch kein Jurist, aber wir hatten ja eine Satzungsreform bei uns, ja, kannst du festlegen, wie viele du brauchst, um beschlussfähig zu sein.
Richtig.
Also ich kenne das aus Fördervereinen zum Beispiel so, dass da gar keine Mindesteilnehmerzahl da ist.
Ja.
Da muss dann nur also eingeladen werden, fristgerecht,
ja,
und dann vom Vorstand als Leiter geführt werden.
Ja. Und ja, also wenn der fristgerecht eingeladen worden wäre und uns keine Mindestzahl gäbe und wirklich halt sonst keiner da teilgenommen hätte, dann würde, so als letzte Instanz, würde ich mich dann auch mal fragen, darf man denn dann tatsächlich wirklich alles entscheiden, ne? Weil es gibt ja dann schon auch noch ne, solche Sachen wie Sitten, Klauseln und so weiter. Also ob so ein Gericht das dann wirklich durchgehen lässt, das glaube ich noch nicht wirklich.
Ja, ich bin auch gespannt auf den Ausgang. Ich denke mal, da werden jetzt alle Bünde, die einen Hausbauverein haben, auf das ja, Urteil wahrscheinlich warten. Was dauert wahrscheinlich noch ein paar Jahre, bis das durch ist. Und dann ihre Satzung dementsprechend anpassen, dass so etwas nicht machbar ist. Also
Ja.
man sieht ja, ne, so eine Eigentumsübertragung, das ist nicht immer im Sinne so, wie man es mal gedacht hat, ne, dass da
Ja.
nur wohlgesonnene Chor- bzw. Bundesbrüder sind.
So, liebe Leute, heute möchte ich euch unseren Sponsor für diese Folge vorstellen, JJ's Manöverschluck. Die Tradition des Manöverschlucks stammt von der Royal Navy, wo die Crew für besonders gefährliche Reparaturen mit extra Rum, dem sogenannten Manöverschluck, belohnt wurde. David und Jens, die Gründer von JJ's Manöverschluck, haben diese Tradition modernisiert und frischen, leckeren Rum und Bourbon in auffälligen Flaschen kreiert. David und Jens sind beides UVer und David ist der Leibbursche von Jens. Ein Grund mehr, diese geilen Flaschen zu kaufen. Perfekt für alle Segler und Genießer. Die ersten 50 Käufer, die über den in den Shownotes angegebenen Link eine der schicken Flaschen im Onlineshop kaufen, erhalten 15% Rabatt. Sparfüchse kommen zusätzlich mit den Bundles richtig auf ihre Kosten. Die Flaschen können in Deutschland, Österreich und der Schweiz bestellt werden. Ihr Highlight? Der Jamaika-Rum, verfeinert mit Butterscotch und sonnengereiften Mandarinen und international ausgezeichnet. Pro verkaufter Flasche werden übrigens 50 Cent an die Organisation The Ocean Cleanup gespendet, die sich für die Säuberung der Weltmeere von Plastik einsetzt. Schaut doch mal auf ihrer Webseite vorbei und probiert es aus. JJ's Manöverschluck, Spiritosen von Seglern für Segler und alle, die gerne Segelschuhe tragen.
Aber eine andere Geschichte, was ich jetzt immer wieder häufiger gesehen habe bei Instagram, jetzt nicht nur bei einem Account, sondern bei ganz vielen, das war jetzt auch bei Reddit. Hast du die mal gesehen, diese Fische?
Nee.
Nee, die
Nee.
tauchen jetzt überall, auch bei Reddit waren die. Und zwar ist das so
Also, ich bin es.
Fische mit dem Rücken nach
Ja.
hinten gebogen, die den Mund aufhaben und ja, die werden dann schön zum Naschen benutzt. Gibt's bei Butlers.
Nee, also deswegen habe ich auch schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich für den ganzen Korpo-Gossip immer der richtige Ansprechpartner bin, weil ich folge dann auch nicht allen Sachen, zum Beispiel bei Reddit und so weiter, bin ich da gar nicht groß aktiv oder gar nicht, ne? So was bei Corpo-Meme ist und so, das sehe ich ja, aber so, ich gehe da jetzt auch nicht jeder Story nach. Gefühlt bin ich da so auch ein bisschen aus dem Alter raus, dass ich da, also vor ein paar Jahren, ne, wäre das vielleicht anders gewesen. Da kannte ich auch jede Story wahrscheinlich, aber jetzt irgendwann nimmt es ein bisschen ab. Ne?
Ja, ich kriege das jetzt auch wieder, sagen wir mal, nur vermehrt mit, weil ich ja in dem Podcast hier so aktiv bin.
Ja.
Ja, gut, dann lass uns doch mal auf dich kommen, und zwar, wann und wie bist du aktiv geworden?
Ich bin 2011 nach dem Abi nach Darmstadt gezogen. Ich komme ja ursprünglich aus Sachsen-Anhalt und habe dann da angefangen zu studieren und ganz klassisch habe da eine Bude gesucht und habe mir ein paar WGs angeschaut, aber auch ein paar Verbindungen. Für mich war das ganz neu, ich kannte das Verbindungsthema nicht. Ja, habe mir dann drei, vier Verbindungen angeschaut und bei Franconia hat es mir dann mit Abstand am besten gefallen und ich so aus so einer Laiensicht heraus klang das erstmal nach einem guten Deal. Und würde ich auch bis heute sagen, dass es das war, ja.
Das hört sich gut an, aber warum bist du immer noch nicht Altherrenvorsitzender? Der Chris Beisch ist das schon mit 33 in seinem Chor.
Ja, ich war dann eher mehr auf Dachverbandsebene unterwegs und überlasse das jetzt gerne anderen und bin auch gerade mit Firma und zwei Kindern erstmal und anstehenden Hausbau auch erstmal recht gut beschäftigt. Freue mich aber da, dass wir da auch einen jungen, sehr engagierten Chorbruder haben, der das auch bei uns macht, ne? Also wir haben auch einen jungen Altherrenvorsitzenden, ist ja keine Selbstverständlichkeit und finde ich grundsätzlich erstmal was Gutes, wenn auch junge Leute sich da schon gleich so stark einbringen.
Absolut. Das bringt nochmal neue Impulse. Das ist ja, sehen wir auch bei meinem Bund, da ist es ja eine ähnliche Situation. Das, ja, ne, das ändert viel. Also wir haben zum Beispiel bei uns in der Planung nutzen wir Trello, also ein Kanban-Board, das öffentlich einsehbar ist. Da kann jeder Bundesbruder sehen, was macht der Vorstand. Das hätte es wahrscheinlich mit einem 60-, 70-jährigen Kandidaten nicht gegeben. Naja, aber wo kommst du denn ursprünglich her?
Das werden wahrscheinlich die wenigsten kennen, aber aus Sangerhausen in Sachsen-Anhalt. Das
Das
ist
höre ich
eine
jetzt
Stadt
das
mit.
dritte Mal.
Ja, weil wir den Kurs schon dreimal aufgenommen haben.
Ja, was hast du denn so studiert?
Ich habe Informatik im Bachelor und Wirtschaftsinformatik im Master studiert, dann an der Goethe-Uni in Frankfurt, also den Bachelor in Darmstadt und den Master in Frankfurt.
Ja, sehr schön. Und dein Bund, wann wurde der gegründet?
1889.
Und wenn ich jetzt in Darmstadt bummeln gehen würde, zum Beispiel, ich mit der Rena Markomannia unterwegs wäre, woran würde ich euch erkennen?
Gute Frage. Ja, dass wir natürlich uns benehmen können und trotzdem alle unseren Tisch trinken. Das wolltest du jetzt wahrscheinlich hören.
Ja, das und die Farben.
Die Farben sind schwarz-weiß-lind-grün.
Und wie groß ist der Bund?
Wir haben so ungefähr 150 Mitglieder mit Aktiven und alten Herren zusammen.
Ja, das ist ja stattlich. Ja, gut, dann lass uns mal die schnelle Fragerunde machen. Die Pilz oder
Jawohl.
Rouge?
Hell.
Wachsjacke oder Steppjacke?
Wachsjacke.
Mütze oder Törtchen?
Tönnchen.
Haus mit Hausbauverein oder Konstante?
Mit Hausbauverein, aber sauber satzungsmäßig aufgestellt.
Segelschuhe oder Loafer?
Segelschuhe.
Die Socken rot oder grün?
Schwarz.
Polokragen oben oder unten?
Unten.
Sylt oder Mallorca?
Mit dem Wohnwagen und den Kindern quer durch die Republik und im naheliegenden Ausland unterwegs.
Wenn du Kösener wärst, in welchen Kreis würdest du eintreten?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann man nicht so festmachen. Es hängt viel vom eigenen Bund ab. Also ich als Weinheimer komme meistens mit den Schwarzen am besten klar.
Okay, ich
Aber
dachte eher mit
nein.
Blauen.
Ach, ich kenne auch anständige blaue Chorstudenten. Also das, ich denke, das ist sehr abhängig vom Chor und vom einzelnen Chorstudenten.
Sehr schön. Und sag mal, welches Haus findest du denn am schönsten außer deinem eigenen?
Teutonia Marburg, der hat natürlich ein sehr großes Haus, auch imposant. Gerade der Kneippsaal, sehr, sehr hoch, sehr, sehr groß. Ja. Schönes Haus.
Absolut. Ja, Teutonia Marburg kennt man ja auch vor allem durch Members in Marburg. Die haben ja auch ein eigenes Lied gewidmet bekommen.
Das stimmt. Wobei noch ein Satz dazu. Es ist ja dann nicht nur die Schönheit, sondern auch so ein bisschen die Praktikabilität. Also mit vielen Kösener Chorhäusern möchte ich bei den aktuellen Energiepreisen auch nicht unbedingt tauschen. Und ich finde natürlich, gerade viele Zimmer haben natürlich echt ein Potenzial. Also wir haben ja zum Beispiel 16 Zimmer. Ich kenne aber auch Chorhäuser also mit 21 Zimmern oder noch mehr. Oder Chors, die nebenbei noch ein Wohnheim drin haben. Dann haben die halt selber 10 Zimmer und nebenbei nochmal 20 Zimmer oder was auch immer. Das ist natürlich dann für den Keilerfolg schon schon auch für den Erfolg des gesamten Chors auch dann noch etwas ausschlaggebender, finde ich jetzt, als zum Beispiel ne, die Deckenhöhe und so weiter, weil das hat alles Vor- und Nachteile, ne?
Absolut. Ja klar, ich meine, muss man halt kalkulieren, ne? Also, wenn ich das so sehe von anderen Bünden, ne, die da Hütten haben, die noch aus dem 19. Jahrhundert sind, da gehen die Wärmekosten, glaube ich, in die Höhe. Und
Ja, und
nehmen
ich
auch
meine,
kein Ende.
was braucht man? Man braucht einen schönen großen Kneippsaal, damit man coole Veranstaltungen machen kann und ansonsten natürlich so ein paar coole Nebenräume, ne? Und ansonsten sind es halt aber auch Zimmer, ne? Und das macht ein gutes Chorhaus aus, finde ich, ne? Also, aber klar, das muss schon noch ein bisschen Stil haben und so weiter. Also ich mag bei uns zum Beispiel die Holzvertäfelung und all so diese Sachen, natürlich auch die Chesterfield-Sofas, die dazu gehören und so. Aber es ist schon das Gesamtkonzept und wir haben jetzt auch vor kurzem nochmal für viel Geld das Haus komplett renoviert und auch umgedacht, ne, dass wir Räume umgelegt haben und so weiter. Wir haben jetzt einen separaten Lernbereich, wo die lernen können, ohne gleich durch die Schankküche durchzumüssen, ne, wo schon die ersten Chorbrüder um 14 Uhr mit dem Bier stehen. Zumindest war das früher so, heute vielleicht nicht mehr. Ja, aber da haben wir ein bisschen umgedacht noch, dass das einfach auch zeitgemäß ist, ne?
Ja, man muss die Hindernisse aus dem Weg räumen. Die Ablenkungen.
Ja, also früher hing in der Schankküche immer so eine umgedrehte Asbach-Uralt-Flasche und haben die alten Herren immer gemeint, da hat man sich halt morgens erstmal einen Kaffee mit Schuss geholt und dann ging's los, ne?
Also ein Boomer-Ding, würde ich sagen, oder?
Ja, die guten alten Zeiten, ja. Also so krass war es bei uns dann nicht, aber da war auch schon bei uns noch irgendwie gefühlt mehr Lust als, also einfach eine andere Zeit als jetzt. Ich will das nicht sagen, früher war alles besser, das ist Quatsch, aber ne, war einfach anders und da gab es das schon, dass man da in den Lernraum rüber wollte oder in die Küche, ja, und dann, ne, klar, stand halt schon die ersten Chor oder irgendwie am Mittag da, kam halt Couleurbesuch oder sonst wie, und dann ging es dagegen, ja, und da konntest du halt, wenn du eine Kommilitonin mitgebracht hast, war das schon irgendwie Manchmal ein bisschen strange, ja. Ich meine, die Leute gewöhnen sich dann dran, aber naja.
Ach, man kann sich an alles gewöhnen, das sieht man doch.
Ja.
Ja, lass uns doch mal ein bisschen über dich als Unternehmer sprechen. Du hast ja die Connect GmbH gegründet und der gehört ja unter anderem Corponect. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist, dass du Corponect gegründet hast.
Genau, ich fange vielleicht beim ersten Netzwerk an, das war Core Connect, also ein rein core-studentisches Netzwerk. Ich war ja vor Ort Sprecher im BSC, 2016, 17 müsste das gewesen sein. Und da haben wir uns als Vorort-Team und ein paar Corboter zusammen auch einfach mal gefragt, ja, was will man denn umsetzen in so einer Amtszeit, ne? Also ich wollte nicht nur so, ne, das übliche abhaken, ja, da ein 100. Stiftungsfest und da ein 150. dann Weinheim und dann war es das, sondern schon einfach was hinterlassen auch, ne? Und wir haben halt festgestellt, dass wir ein super cooles Netzwerk haben, beziehungsweise einfach hochkarätige Leute, aber das viel zu wenig nutzen, ne? Also man kennt es ja selber vielleicht aus dem Berufsleben, wenn man da irgendwie auf einen Core-Studenten trifft, dann waren das oft so zufällige Begegnungen, ne? Jemand lässt so ein verdächtiges Wort fallen und dann kommt man drauf und so, aber systematisches Netzwerken war das irgendwie nicht, ne? Und deswegen hatten wir dann die Core Connect App gegründet und das war auch erstmal nur Ziel, dieses Projekt zum Laufen zu bringen, das gar nicht so groß zu machen. Und dann irgendwann hat man das für einen Coburger Konvent verkauft und dann kamen immer mehr Verbände auch um die Ecke, wollten das eben auch haben und so haben wir das dann immer größer gemacht. Ja, und jetzt haben wir so ungefähr 100.000 Nutzer, 50 Kunden und ja, mit sehr große Kunden auch dabei, wie zum Beispiel den Bayerischen Landesfeuerwehrverband oder die Konrad-Adenauer-Stiftung. Ja, und inzwischen mache ich es jetzt seit 3 Jahren Vollzeit.
Hat sich ja sehr gut entwickelt, auf jeden Fall. Gab es denn etwas, ja, eine besondere Geschichte oder Erfahrung, die den Start deines Unternehmens auch geprägt hat?
Ja, also ich würde einfach sagen, das war die gesamte Startphase, ne? Also dieses, wir hatten ja am Anfang, klar, wenn du so eine App startest, da hast du auch erstmal null Nutzer. Wir haben ja keinen Import gemacht oder so von den Datenbeständen des WSC oder KSCV oder so. Wir haben das einfach, ne, etabliert. Also bei null Nutzern angefangen und dann halt Klinken putzen, ne? Und am Anfang wirst du halt schon belächelt und dann gibt es auch die üblichen Memes und so, ne? Mit hier, was für eine Schwachsinns-App, wer braucht die und so weiter, ne? Und dann irgendwie, ne, hat man halt Anfang irgendwann mal 100 Nutzer und dann 300 und 500 und dann wirst du halt belächelt und irgendwann, ja, hieß es dann halt, ja, wir haben jetzt 5.000, wir haben jetzt 7.000 und so weiter und dann war das schon okay, ja, Chapeau, warum habe ich das Ding noch nicht, zeig mal her, ne?
Ist ja
Und da einfach
normal.
wirklich dranbleiben und auf der anderen Seite halt nebenbei Investoren finden, weil wir hatten ja kaum Startkapital, wir hatten halt die typischen die 25.000 für eine GmbH, aber die waren ja innerhalb von ein paar Wochen weg, ja, wenn Softwareentwicklung ist halt echt teuer, ne? Und danach, ja, wie macht man dann weiter? Und dann irgendwie versuchen, die ersten Kunden ranzukriegen und so. Das war alles echt, ja. Und dann einfach hartnäckig bleiben, das war schon eine krasse Erfahrung, ja.
Das glaube ich dir. Aber können wir nochmal auf den Punkt zurück? Du hast ja gesagt, dass dann die Reaktion ja erstmal so war, dass das Ganze erstmal ja, Ablehnung war, was da gekommen ist. Also ich glaube, das ist ein typischer Reflex in der Corpus-Szene, dass da immer ein paar laute Stimmen gibt, die direkt sagen, oh, das ist scheiße, das braucht keiner oder das ist blöd. Die haben aber in der Regel immer Unrecht, oder?
Ja gut, ich würde das gar nicht mal so nur auf die Corpus schieben, die ist natürlich da ein bisschen besonders rau, ja, weil man einfach auch so in den Ton ein bisschen vom Haus gewohnt ist. Aber generell, also ne, auch sich auf dem ganz normalen freien Markt zu etablieren, ist immer schwierig, ne, weil entweder heißt, ja, das gibt's doch schon oder das macht doch schon der oder auch so, ne, was so das Umfeld sagt. Ich meine, deswegen ist auch, glaube ich, wichtig, dass man echt in so einem unternehmerisch denkenden Umfeld ist. Und die Cores oder generell auch die Verbindung, denke ich, sind dann ein sehr gutes Gründungsumfeld. Aber man braucht dieses Umfeld, sonst heißt es auch immer vielleicht auch von Freunden und Familie so, ach, bist dir sicher, willst du das wirklich machen? Hier, mach doch da, hast einen sicheren Job und so, ne? Also da braucht man schon das richtige Umfeld, weil egal ob im Korpomarkt oder generell auf dem freien Markt, sich zu etablieren, ist immer schwierig, ne?
Ja, das ist auch so ein Punkt, ne? Das Umfeld ist eine ganz, ganz wichtige Rolle. Man sagt ja auch, dass die 5 Personen, die dir am nächsten stehen, eigentlich so dich am meisten ausmachen. Und wenn man irgendwann mal so ein bisschen also entrepreneurmäßig unterwegs ist, dann ist es, glaube ich, auch sinnvoll, dass man da auch einen inneren Kreis an Leuten hat, die selber halt unternehmerisch tätig sind, weil es halt auch echt ein anderes Mindset erfordert, als wenn du halt, sagen wir mal, nur Angestellter bist.
Ja, ganz genau.
Hast du denn in deinem Bund andere Unternehmer, denen du dich da austauschen kannst?
Ja, viele sogar. Ich hatte sogar mal für die Aktiven einen Vortrag gehalten oder auch bei ein paar anderen Chors zum Thema Unternehmertum. Und da hatte ich dann auch mal bei uns im Chor rumgefragt, wer ist alles Unternehmer und mal so ein paar Fragen gestellt, ne, so wie, was waren deine Erfahrungen und so weiter, damit ich da jetzt nicht nur meine eigenen Erfahrungen reinbringe, sondern auch von den anderen. Und wir haben einige sehr interessante Unternehmer und fingen an bei meinem Leibursch und aber auch andere, von denen ich viel gelernt habe. Ja. Und wir hatten halt auch, und auch bei der Investorensuche hat mir das Chor da sehr geholfen. Ne? Da gab es halt auch einfach wirklich mal ein paar alte Herren, die haben gesagt, ja, hier hast du mal 1.000 Euro, da hast du mal 2.000, da hast du mal 5.000, ne? Mach mal was. Wo einfach, wo du gemerkt hast, dass das jetzt sehr viel Vorschusslorbeeren waren, ne? Und dass das einfach Leute waren, die wahrscheinlich mehr an mich als an die Idee geglaubt haben, ne? Oder einfach gesagt haben, hier, mach das mal, ne?
Ja, ist ja spannend. Ich meine, das ist ja auch wieder so ein Punkt, der ja wieder eindeutig für Verbindungen spricht, dass wenn du halt auch solche Schritte gehst, dass du da halt auch ein Netzwerk hast, dass du da Unterstützung hast, auch Dinge dann auszuprobieren.
Ja, absolut. Ja, und ich meine, langfristig kann ja kaum jemand nur im Corpo-Markt überleben, außer jetzt vielleicht Couleurhändler, ne? Das ist natürlich sehr spezialisiert und ein paar andere Sachen, aber normalerweise geht man ja dann den weiteren Schritt. Und bei uns war es ja genauso. Wir haben in der Corpo-Bubble angefangen, aber dann auch sehr schnell schon. Eigentlich der dritte Kunde war dann schon jemand außerhalb der Corpo-Szene. Musst du auch machen, weil nur in der Corpus-Szene kannst du sonst nicht überleben. Ist einfach zu klein. Ich meine, das sind vielleicht 200.000 Leute, ne, so in Deutschland, Österreich, Schweiz und vielleicht so ein bisschen naheliegende Länder noch, aber ansonsten sind ja nicht viele Menschen.
Ja, die Größe würde ich da auch unterschreiben. Ja, es ist halt so ein Punkt, ne? Also die Sache ist halt auch, es kommt auch mal darauf an, was für eine Geschäftsidee du hast. Bei mir ist das jetzt zum Beispiel hier in dem Fall mit dem Podcast, der ist halt rein bubble-tauglich, ne? Also der lässt sich ja jetzt nicht nach außen hin skalieren, weil einfach, glaube ich, die Themen da ja keine Überschneidung mehr finden. Weißt du, wie ich das meine? Also das.
Jein, wobei ich dir ja wünschen würde und würde mich zumindest sehr freuen, wenn du diesen Weg gehst. Weiß ich noch nicht, ob das dein Ziel ist, aber wenn du dich halt wirklich Vollzeit selbstständig machst, könnte ich mir ja bei dir gut vorstellen, dass du halt noch zwei, drei weitere Podcasts machst, ne? Über Tech und so weiter, kennst dich auch gut aus.
Ja, das können wir mal überlegen. Erstmal, ich bin ja auch fest angestellt in meiner normalen beruflichen Tätigkeit.
Ja, also ich war ja auch am Anfang angestellt, hat's nebenbei gemacht. Bei mir kam dann irgendwann die Phase, wo du merkst, okay, ich mache jetzt hier 40 Stunden für einen Angestelltenjob und dann nochmal 30 nebenbei und dann, obwohl du, und dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr, weil du, also zumindest war es bei mir so, dass ich meinem Angestelltenjob, obwohl das ein guter Job war, da bei Ernst & Young war ich, ne, in der Beratung, aber irgendwie hat mir dann die Lust gefehlt und ich wusste genau, ich will das Vollzeit machen. Ne? Und dann war für mich irgendwann der Punkt gekommen. Ich kenne natürlich auch ein paar, die das über viele Jahre nebenbei machen. Ne? Die wollen es auch, glaube ich, nicht größer machen. Aber ja, an sich bin ich natürlich schon ein Fan des Unternehmertums, mache da auch gerne Werbung, auch in der Corpo-Bubble, weil ich auch schon sogar ein bisschen sogar glaube, das ist so ein bisschen unsere Bestimmung. Ja? Also wir haben ja schon immer irgendwie das Land geprägt, eben, ne? Das fing ja irgendwann vor 200 Jahren an, ne? Auch politisch gab es da schon viele Auswirkungen, sage ich mal. Und wir haben immer das Land irgendwie geprägt und prägen es bis heute. Ne? Es sind ja viele, viele namhafte Chorstudenten und andere Verbindungsstudenten. Ne? Und wir haben eben auch viele Vorteile, ne? Ein tolles Netzwerk, eben das Haus und all diese Sachen. Deswegen finde ich es immer toll, und ich finde, wir sollten das auch einfach nutzen, ne? Um dann auch unternehmerisch das Land zu prägen. Ne?
Absolut. Also, das unterschreibe ich dir voll und ganz. Ich komme ja selber aus einer alteingesessenen Unternehmerfamilie. Das habe ich ja in anderen Folgen auch schon gesagt. Meine Familie ist ja der Stahlgroßhändler seit 110 Jahren, also kurz vorm Ersten Weltkrieg begonnen. Und ja, also da habe ich halt auch von zu Hause aus ein anderes Mindset vermittelt bekommen. Und ich muss auch sagen, ich hatte da auch im Berufsleben am Anfang echt Probleme, halt angestellt zu sein, weil ich halt ganz klar die andere Seite halt kannte und immer wusste, was ne, die Vorgesetzten denken oder beobachtet habe, wie Kollegen sich halt verhalten haben. Also diese typischen Klischees halt auch erfüllen, wie ja, direkt Feierabend machen, keine Verantwortung übernehmen. Aber da denke ich halt so, ey, man muss halt auch akzeptieren als Unternehmer, dass auch die Angestellten halt keine Unternehmer sind, die für einen arbeiten im Regelfall, sondern halt bewusst Angestellte sind, die ja Vorzüge davon halt haben wollen und halt auch gerne auf andere Sachen verzichten, die halt dann dem Unternehmer zum Beispiel in der Privatzeit zustehen.
Ja, ich verstehe auch jeden, der es nicht macht. Ne? Ich meine, gerade auf unserem Arbeitsmarkt, wenn man eine gute Ausbildung hat, ist es ja, und dann ein bisschen was im Kopf hat, kann man ja wirklich sehr schnell aufsteigen und echt ein tolles Gehalt haben. Aber ja, Mich macht die Unternehmerrolle einfach mehr Spaß, ist mehr Freiheit, hat mehr Freiheiten und so weiter. Wobei auch eben das Timing, und wenn ich da vielleicht einen Tipp geben kann an alle, die sich da irgendwie mit beschäftigen, das Timing ist eben schon wichtig, weil ich meine, wenn man einmal dann 5 oder 10 Jahre im Angestelltenjob arbeitet und sich so einen gewissen Lebensstandard auch, ne, aufgebaut hat, ne, mit ihr Auto, Lease da, Hypothek auf dem Haus, Kinder und so weiter, ne, dann wechselt man nicht mal eben in sowas Unsicheres wie so ein Startup, ne, würde ich mal sagen, oder kannst du es auch unterschreiben oder
Ich glaube, das ist immer so eine Typfrage, glaube ich. Also ich ja, würde mich auch selbstständig machen, wenn ich die Möglichkeit habe, aber ich habe einfach noch nicht die Idee, womit ich mich halt selbstständig machen möchte. Man muss halt auch ein Marktbedürfnis entdecken, ne? Das ich halt auch
ja, das aber aber du bist in ein Startup gewechselt, aber da hast du ja schon erstmal ein ganz normales Gehalt, ne? Ich meine, wenn du wirklich voll gründest, dann ist es ja so, am Anfang hat man erstmal irgendwie gar nichts, ne? Und alles, was reinkommt, wird sofort wieder in die Firma gebuttert, ne? Das meine ich eher so, oder?
Das ist ja gerade auch mit dem Podcast bei mir so der Fall. Also bei mir ist es so, jeden
Genau,
Euro, den
ja.
ich über habe, der wird investiert. Also ich meine, es ging jetzt halt auch schnell gut. Ne? Ich habe jetzt eine tolle Ausrüstung. Es gibt das Studio, die Mikrofone sind, ne, auf Top-Podcaster-Level. Da kann ich mich gar nicht so beschweren. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist immer wieder reinvestieren. Ne? Also das war wie bei meinem Urgroßvater, der die Firma gegründet hatte. Da war es dann auch so. Dann wurden die Gewinne dann wieder reinvestiert in ein größeres Firmengelände. Dann wurden Hallen gebaut und so weiter und so fort. Da bleibt auch gar nicht so viel Geld am Ende über für einen selber. Die Leute denken immer, dass man dann Geld schwimmt als Unternehmer. Das kann man ab einem gewissen Zeitpunkt, aber da muss man, glaube ich, erstmal eine Zeit lang sehr, sehr viel finanzieren und reinvestieren.
Ja, absolut.
Ja, würdest du sagen, dein Führungsstil, den du hast, ist ja durch deine Erfahrung als Core-Student geprägt oder ist das da relativ losgelöst von?
Wahrscheinlich, aber dadurch, dass wir jetzt so noch recht klein sind, weiß ich gar nicht, ob man da jetzt schon groß über sowas wie Führungsstil und so weiter sprechen kann, ne? Ich meine, wir sind ein paar Entwickler, ein paar Vertriebler, ein paar Praktikanten und so weiter, ne? Die Entwickler sitzen auch nicht hier, sondern im Ausland. Und ansonsten habe ich da jetzt noch nicht so ein großes Führungsteam, wo man jetzt irgendwie von Führungsstil sprechen könnte, ne?
Wie viele Angestellte hast du denn?
Ja, festangestellt sind es auf dem Papier nur zwei, aber zugekauft recht viel, ne? Also, was heißt viel, ne? Sexible Leute, ne?
Also Freelancer, die dann tätig sind.
Ja, genau.
Also machen das ja viele Firmen.
Ja.
Das Kernteam ist ja immer relativ klein in einer Firma. Es sind ja dann immer die Dienstleister, die ja dann eingeschaltet werden. Wollen wir noch ein bisschen über dich als Corpo sprechen? Und zwar, was war denn so die größte Herausforderung deiner Zeit?
Also das Seniorat würde ich schon nennen, weil ja, das ist, ich meine, klar, jeder, der es mal gemacht hat, weiß es. Wenn irgendwas schief läuft, bleibt es erstmal immer am Senior hängen und ist da auch noch relativ jung, meistens jünger als wir jetzt zum Beispiel beim Fuchsmeier, so ist es bei uns zumindest, ne? Machen ja dann eher die Inaktiven. Also das hat mich am meisten geprägt, würde ich sagen. Das Fuchsmajorat war auch sehr, das war so die schönste Charge, würde ich mal sagen. Habe ich auch geklammert bekommen. Wir hatten damals 7 von 7 Leuten durchgebracht und dann die Vorortsprecherzeit war natürlich auch besonders, ich sag jetzt mal, eindrucksreich, ne? Also da konnte, und es macht natürlich, hat da viel Spaß gemacht, weil man dann so die ganzen Basics, ne, wie macht man quasi Politik, schon irgendwie schon konnte oder was schon schöpfen konnte, aber halt nochmal auf einem anderen Level und es war halt auch einfach mal schön, alle Weinheimer Chorhäuser zu sehen. Also weil wir hatten jetzt nicht nur die SCs besucht, wie das sonst so oft üblich war, sondern wirklich jedes einzelne Chorhaus bis hoch nach Kiel und sonst wo. Und auch viele Kösener Chorhäuser noch gesehen. Also ich habe bestimmt in einem Jahr, naja, 80, 90 Chorhäuser schon gesehen. Ne?
Also hattet ihr, also ist es bei euch auch in eurem Vorortsjahr Pflicht, dass ihr dann halt auch alle Verbindungen besuchen geht, die dann Mitglied sind?
Naja, Pflicht ist es. Pflicht, das steht ja nirgendwo drin, sage ich mal. Ne? Aber die SCs zu besuchen, das ist schon Pflichtprogramm, sage ich mal. Ne? Aber es reicht ja, ich meine, in Städten wie Hannover oder München hast du ja viele Chors, da reicht es halt eben einmal eine Sitzung zu machen, lädst alle ein und fährst wieder. Ne? Deswegen fanden wir es schon interessant, auch wirklich mal jedes einzelne Chorhaus oder jedes Chor mal zu besuchen und eben nicht nur die SCs, also die so örtlichen Zusammenschlüsse.
Ja, ist ja auch spannend. Da lernt man ja dann auch weitere Unternehmer bestimmt kennen.
Ja, das auf alle Fälle und einfach lernt die Leute mal kennen und bei jedes Chorhaus ist halt irgendwie mal anders. Ja, das war schon sehr interessant.
Gerüchteweise gibt es ja noch weitere Verwandte von dir, die ja auch aktiv sind.
Ja, ich habe noch einen Cousin, der ist beim Clausthaler Wingolf zu Marburg.
Und noch einen, oder?
Mein Bruder, natürlich, ich hab's fast vergessen. Ja, ja, den habe ich dann so aktiv gemacht, wenn man das so sagen darf. Ne? Habe ich mit zu Weinheimtagen genommen und ein, zweimal aufs Kurhaus, und das fand er dann sehr cool. Hat er erst überlegt, ob er in Berlin studiert, aber so hat er dann in Darmstadt studiert. Ja, und wurde dann bei uns aktiv. Ja.
Und wie ist das so, den eigenen Bruder mit im Bund zu haben?
Ja, ist sehr cool. Also man hat natürlich dann nochmal ein ganz anderes, einen ganz anderen Draht nochmal irgendwie, ne? Man ist nicht der einzige Bekloppte in der Familie, sondern kann das so ein bisschen teilen. Ne? meine Mutter meinte dann irgendwie nur so, ach, jetzt haben sie ihn auch noch. Ja, und irgendwann haben dann nochmal einer von uns den Schmissen nach Hause, und dann, ich zuerst natürlich, und dann irgendwie war sie erst ein bisschen geschockt, und dann, als es bei meinem Bruder mal der Fall war, dann so, naja, okay, wächst ja wieder zusammen, hat sie es dann lockerer genommen, ne?
Ja, da ich ja selber jetzt Vater bin, so mit dem Erstgeborenen, da gehst du immer sehr streng mit um, aus dem wird auch meistens was. Und mit dem Jüngeren, den lässt du dann machen, weil du weißt, da geht jetzt gar nicht so viel kaputt. Kann ich.
Ja, wenn du alles richtig machst, zieht dann der Größere den Jüngeren so ein bisschen mit. Das ist natürlich so der Wunsch. Passt das?
Ja, du bist ja auch, wie gesagt, ja in einem Weinheimer Chor aktiv und die sind ja auch pflichtschlagend. Wie viele Partien hast du gefochten?
Ich habe meine 3 Pflichtpartien gemacht. Ja, ganz normal sozusagen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Was hast du davon mitgenommen?
Ja, das ist schon eine bereichernde Erfahrung, und zwar aus mehreren Gründen. Erstmal dieses, ne, wirklich eine Extremsituation durchstehen und sich einfach auch gut vorbereiten oder eben so gut es geht, ne? Nebenbei gesagt, denke ich, dass auch eine Herausforderung von uns Chors ist oder generell von der Schlagenverbindung, dass die Leute eben nicht nur gut fechten, sondern auch wirklich zügig durch die Partien durchkommen. Ich habe jetzt immer mehr Stories gehört, wo Leute bisschen, also 8 Semester lang pauken oder so, ne? Und dann ist es halt schlecht, weil das ist ein Enabler, wenn es irgendwie früh ist, ne? Wenn ich so 3 Partien, 3 Semester und fertig, maximal 4 oder so, dann ist gut, ne? Weil wenn ich länger brauche, dann ist es ein Karriereverhinderer, sage ich mal, weil im 5. Semester ist eigentlich angedacht, dass man ein Praktikum macht oder ins Ausland geht, ne? Und im 6. Thesis schreiben. Und wenn ich dann halt die ganze Zeit noch auf dem Paukboden rumhänge, dann funktioniert das halt nicht, ne? Also das ein bisschen auch als kleine Kritik mal, ne? Oder einfach so ein bisschen so eine Warnung, wo man aufpassen muss. Aber ansonsten denke ich, ist das eine sehr bereichernde Sache, und zwar für einen selbst, aber auch für den Bund. Also schlagende Verbindungen haben ja für mich immer irgendwie einen ganz besonderes starken Zusammenhalt, finde ich, ne? Weil man eben auch diese Extremsituationen mit den Chorbrüdern ja zusammen durchsteht, ne? Weil man muss sich extrem eben auf seinen Sekundanten, auf den Testern und all diese Leute so verlassen, auf die Leute, die Bandagen setzen und so. Und das stärkt halt wirklich extrem den Zusammenhalt, finde ich.
Ja, absolut. Ich habe das ja damals bei meinem ersten Bund ja noch miterlebt, da ist ja mein Halbsohn rausgegangen. Da hat man ja auch ja mitgezittert mit ihm, muss ich sagen. Also es war wirklich eine sehr, sehr energetische Situation,
Ja.
das zu beobachten. Das war schon
Also
krass.
als mein Bruder gefochten hat, da hatte ich gefühlt mehr Schiss, als ich selber gefochten habe. Weil du halt nichts machen kannst in der Situation. Du kannst nur zugucken, ja. Oder halt
Ja, das
weggucken,
ist
aber mehr
hilflos.
kannst du nicht machen, ja.
Ja, das war denn etwas sehr Krasses, was du erlebt hast.
Ah, viele krasse Geschichten, kann ich jetzt leider nicht alle sagen, ja. Aber also, wir haben schon gut Party gemacht damals. Ja, so. Wenn du mich jetzt nach einem Erlebnis fragst, fällt mir gerade schwer, müsste mal drüber nachdenken, dann würde man bestimmt das finden. Also, ja, ich fand es schon einfach eine bewegende Zeit, auch mal so die philosophischen Abende, wo man dann tatsächlich mit dem Chorbruder bis morgens um 6 ein Bier gemütlich nach dem anderen getrunken hat und über Gott und die Welt gesprochen haben. Solche Abende fand ich immer irgendwie toll, ja, weil hat sie nicht komplett aus dem Leben gescherbelt, sodass man nichts mehr weiß, sondern irgendwie hat so gemeinsam so diese Studentenzeit einfach wirklich erlebt und gelebt. Und ja, haben wahrscheinlich die meisten anderen Kommilitonen, die jetzt nicht in der Verbindung waren, seltener gemacht. Also klar, trinken wir auch Bier und so, aber ja, das macht man wirklich so den ganzen Abend, ne? Oder auch regelmäßig teilweise, ne? Bis in die Morgenstunden so. Das fand ich immer irgendwie ganz cool, auch mit den alten Herren sich zu unterhalten. Da war ich jetzt immer jemand, der auf die alten Herren noch zugegangen ist, weil ich das interessant fand. Das hat schon sehr geprägt, ne? Aber generell, dass man so ein bisschen diese Steifheit verliert, wenn man sich mit hochkarätigen Leuten unterhält. Ne? Das hilft dann natürlich dann auch beruflich, dass man sich einfach traut, zu dem hinzugehen, ne? Zum Vorstandsvorsitzenden oder zu irgendeinem Politiker auf einer Veranstaltung oder zu wem auch immer, ne? Einfach hingeht und sagen, hey, Servus, ja, finde ich cool, ich habe mal ein paar Fragen, ohne sich jetzt da zu verstecken. Ne? Auch, dass man mit dem Chef ganz normal spricht, ne? Ohne sich da jetzt zu sehr zu bücken oder so oder Angst zu haben oder so.
Ja, das ist auch etwas, was ich da unterschreiben kann. Also, ne, diese Erfahrung gemacht zu haben, ne, von einmal, sagen wir, auch diesen, ja, wirklich hochqualitativen Auseinandersetzungen, die man haben kann mit seinen Bundes- beziehungsweise Chorbrüdern, oder wie halt auch, ja, ne, diese Scheu zu verlieren vor Leuten, die eine recht hohe Stellung haben. Wobei ich sagen muss, wir als Corpo verliert man auch ein bisschen zu stark die Scheu, finde ich, dass das auch wieder negativ rüberkommen kann, glaube ich, bei diesen Personen. Aber da muss, glaube ich, jeder so seinen Weg halt auch finden. Also bei mir war so ein Punkt, was krasses, was ich mal erlebt habe, war, da war ich Fuchs und war mein erster M-Tag. Der war jetzt, also da, um den geht's eigentlich gar nicht. Der Fuchsmajor meinte danach, komm, wir gehen bummeln. Und das war das erste Mal, dass ich in einer anderen Stadt bummeln war. Und wir sind direkt zum Grünen Chor in den Keller gegangen, war ich bei den Autopreußen in Aachen. Und das war ein Erlebnis, das hat mich bis heute geprägt. Aber im positiven Sinne, würde ich sagen.
Ja.
Da wächst man auch dran. Ich habe da Dinge kennengelernt, von denen ich gedacht habe, die vorher nicht möglich sind.
Ja, ich meine, diese Erfahrungen sind halt, denke ich, auch fürs Berufsleben später mehr, also sehr viel wert, weil, ne, wenn dir dann irgendwie ein Kollege dich da dumm von der Seite anmacht, dann stehst du da einfach da drüber und haust ihm halt einen Spruch zurück oder was auch immer, oder denkst dir so, ja, ich habe schon ganz andere Sachen miterlebt als dich, ne, also, ja.
Ja klar, das ist ja auch so ein Punkt. Nur das Problem ist, so im Berufsleben kannst du halt nicht so zurückpauen oder knattern, wie du das, sagen wir mal, in der Corporate machen kannst, weil du dich da halt auch ordentlich, ja, dann auch Ärger von der Vorgesetzten noch einhandeln kannst. Also mir ist das so nicht passiert, aber es war mal so bei mir im Hinterkopf, weil ich habe auch durchaus schon Teammitglieder in meinem Berufsleben gehabt, wo du dich gefragt hast, wie haben die es überhaupt in das Unternehmen geschafft und warum werden die eigentlich nicht gekündigt mit ihrer Art? Und ja, da halte ich mich dann auch eher immer zurück. Anders als im Korpowesen, wo man dann halt, ne, schnell dann mal geknattert oder gepault hätte. Das finde ich ist nicht so einfach.
Ja, also klar, da kannst du jetzt anderen jetzt verbal gegen die Wand fahren, sondern aber ich denke eher so ein bisschen so dieses Outsmarten, ne, was man auch irgendwie in der Verbindung gelernt hat, so, ne, dass man eben weiß, wie man mit solchen Leuten umgeht und dann ja entsprechend seinen Punkt macht. Aber klar, letztendlich zählt auch einfach durch Leistung überzeugen, was man aber auch, glaube ich, im Chor schon lernt, wenn du so eine Dreier-, Vierer-Belastung, ne, von Studium, Arbeit, Chor und all diesen Sachen, Freundin und Privatleben und ne, da auf die Kette kriegt, dann, ich denke, dann schafft man es auch im Beruf, ne?
Ja, dann lass uns doch noch zum Schluss kurz darüber sprechen. Was sind die Pläne für CorpConnect in Zukunft?
Ja, also wir wollen auf alle Fälle noch durchaus größere Verbände gewinnen. Wir wollen aber auch noch in dem Verbindungsmarkt als solchen wachsen, weil wir machen das ja die App auch für viele Verbindungen inzwischen, vor allem Chors, aber auch andere Verbindungen, die das also wirklich für ein eigenes Intranet nutzen, ne? Also wer eine wirklich eigene Franconia, Renania, Germania oder was auch immer App haben will, ne? Also eine wirklich eigene App für den Bund im App Store bei Google Play und eben als Web-Applikation noch und vor allem Kommunikation und Mitgliederverwaltung, ne? In einem denken möchte, ne? Das ist ja unser Fokus. Wir sagen, wir sind eben nicht ein reines Verwaltungstool und nicht eine reine Chatlösung, ne? Sondern wir denken das eben zusammen. Und das kommt sehr, sehr gut an bei unseren Kunden. Das machen wir also, ne? Und es ist auch so kalkuliert, dass es bezahlbar ist für die Verbindung. Und ansonsten, ja, CorpConnect natürlich noch größer machen, vielleicht für die Hörer nochmal. Meistens, die Leute kennen ja fast alle die Instagram-Seite. Weil die auch recht aktiv ist, dank meiner Frau. Aber es ist ja nicht eine Instagram-Seite, ne, wo wir einfach alle Stories aus der Verbindungswelt nur teilen, sondern es ist ja eine echte Smartphone-App, ne? Das heißt, jeder kann sich's runterladen, und da drin gibt's halt jede Menge Funktionen. Also ich kann Korpus suchen nach Funktion, nach den Berufen, ja. Also wenn ich irgendwie ein Praktikum bei BCG oder sonst wo machen will, dann suche ich einfach da mal, ne? Oder ich habe eine Karte, da finde ich eben nicht nur die Verbindungen, also alles das, was die Bummel-App kann, sondern eben auch die Verbindungsstudenten, ne? Also ich sehe wirklich, ah, wer ist denn hier in meiner Heimatstadt, wer ist denn in meinem Nachbardorf und so weiter. Ich habe verschiedene Austauschkanäle pro Dachverband, aber auch pro Region. Also ich kann einfach mal alle Corpus in meiner Region anschreiben. Ich habe Dokumentenmanagement, Veranstaltungsmanagement, also wie so eine Sammlung der Sempros, ne, von den ganzen Verbindungen und so weiter. Also ja, es nutzt jetzt schon 5000 Corpus. Also einfach gerne mal reinschauen. Ist kostenlos, wird auch für immer kostenlos bleiben. Ja, wir hatten am Anfang mal überlegt, das zu bepreisen, aber das macht keinen Sinn. Und ehrlich gesagt, für uns ist es ja auch jetzt eher erstmal ein Nebenprojekt. Wir verdienen damit kein Geld, ne, sondern die Rechnung zahlen andere. Deswegen für die Corpus gerne runterladen und schaut mal rein.
Hat ja auch einen Mehrwert. Also was ich cool finde, ist auch die Struktur, dass man da, ja, es ist ein bisschen ja so an das alte Tramitzu ja angelehnt, ne? Die Leute sind nach Bünden organisiert, ne? Man kann angeben, ob man Fuchs, Bursch oder alter Herr ist. Das finde ich, das fehlt so ein bisschen bei Reddit oder halt auch im Zoo bei Facebook. Da ist es ja mal schwierig, da muss man mal gucken, wer ist mit wem befreundet und so ein bisschen rauszufinden, in welchem Dachverband oder in welcher Verbindungsart er unterwegs ist.
Ja, vor allem finde ich es halt bei den ganzen Plattformen, also nicht nur Facebook, sondern selbst LinkedIn, finde ich es oft zu schwierig, wenn überhaupt gar nicht möglich, ne? Also mit der kostenlosen Account-Variante, andersrum zu suchen. Also nicht, ja, ich kenne jetzt den Jan-Philipp Wolters, schön und gut, ja, bin jetzt mit dem vernetzt, sondern andersrum zu schauen, ne? Wer ist denn in der Branche, wer ist denn bei BMW, wer ist denn, was weiß ich, sitzt denn auf Zypern oder sowas, ne? Wer sitzt denn in der und der Behörde, wo ich einen Kontakt brauche? Also nicht zu suchen, ja, ich kenne jetzt den Corpo und was macht der denn, sondern genau andersrum, ne? Welche Corpos sind in der und der Firma, ne?
Ja, absolut, ziemlich cool. Also ich habe auch über Corponect herausgefunden, dass es noch einen weiteren Corpo in meinem kleinen Ort gibt, in dem ich lebe. Und habe auch mal den Kontakt direkt gesucht. Das ist
Ja,
ja
also
auch
da
mal.
sind ja tatsächlich schon viele Corpo-Freundschaften entstanden. Das kann ich wirklich sicher sagen. Ja, na, einfach Stories, die mit mir geteilt wurden. Dann so, ah hier, ich habe jetzt rausgefunden, mein Arbeitskollege, mit dem ich schon seit 10 Jahren zusammenarbeite, ist auch Corpo und so. Also echt witzige Begegnung teilweise.
Wie kann man das nicht merken? Wie kann man das nicht
Ja,
merken?
frage ich mich auch. Aber gut, das war jetzt vielleicht nicht der direkte Sitznachbar, aber irgendein anderer Kollege. Ne? Fand ich schon witzig. Ja.
Sehr cool auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, was da in Zukunft rauskommt. Ich würde mal sagen, das war wieder ein ziemlich guter und langer Laberlümmel, Jonathan, ne? Danke, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung und bis bald.
Endlich hat es auch mal geklappt, jetzt beim dritten Take. Du bist der einzige Talk, den wir dreimal aufnehmen mussten. Es gab keinen, den wir auch noch ein zweites Mal aufnehmen mussten. Deswegen bin ich sehr froh,
Naja.
dass es funktioniert hat. Ja, liebe Zuhörer, bitte liked, kommentiert und teilt diese Folge. Wir haben ja einen Patreon-Account, das sage ich ja jetzt immer in jeder Folge, der dieses Projekt massiv unterstützt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Gönner oder vielleicht auch Produzenten werdet wollt. Alle Infos und Links sind in den Shownotes. Auch hier ein Link zu Corponect. Bis dahin, geht mal wieder bummeln bei anderen Häusern, das ist auch schön. Macht's gut. Ciao.
Ciao.